Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus.
Ich habe gedacht, du steigst anders ein in diesen Podcast jetzt, aber hallo. Wir sind zusammengekommen, um endlich über die Champions League zu reden in diesem Jahr. Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass wir über die Königsklasse reden können. Sie startet in neuem Format, bedeutet auch mehr Mannschaften, mehr Spiele. Wir haben so ein bisschen hin und her sortiert. Wir haben natürlich alle Deutschen oder alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Gepäck und dann nochmal so ein paar Kracher, die der erste Spieltag der Königsklasse zu bieten hat. So haben wir heute ausgewählt, über welche Spiele wir ein bisschen ausführlicher reden werden. Und das machen wir dann auch nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Ich habe schon gesagt, worum es geht, Alex. Königsklasse, eigentlich traditionell was, wo wir uns hier in diesem Podcast immer schon drauf gefreut haben, jetzt aber in einem anderen Format. Deswegen, bevor wir über Spiele reden, vielleicht auch an dich die Frage, wie findest du das Format denn überhaupt jetzt?
Ja, ich glaube, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Jetzt, es ist ja auch das Ungewöhnliche, dass am ersten Spieltag an drei Tagen Spiele stattfinden, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und auch das ist ja schon ungewöhnlich, also mehr Fußball, mehr Spiele, mehr Mannschaften, aber eben auch kein Gruppenphasenmodus mehr, ein Ligamodus, wo du nur viermal oder jede Mannschaft acht Spiele hat, aber nur vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele, kein Hin- und Rückspiel. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich und ungewohnt. Bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Das Schöne ist ja aber gleichzeitig, wir bekommen mehr K.O.-Spiele. Ne, mehr Mannschaften, es gibt ja diese Playoffs zum Achtelfinale. Das heißt, es sollte, glaube ich, schon spannender werden, weil du mehr K.O.-Spiele bekommst. Und K.O.-Spiele ist halt, ja, so spannend, wie es nur sein kann. Also ich muss mal gucken, wie warm ich mit diesem neuen Modus werde. Kann ich jetzt vorab schwer sagen, um ehrlich zu sein.
Ja, finde ich auch durchaus spannend. Ich bin schon eher so ein bisschen, ja, ich bräuchte manchmal die eine oder andere Reform weniger, würde mir ganz gut gefallen, dann würde sich nicht so viel ändern, man müsste sich nicht so viel neu einlesen und versuchen zu verstehen, was jetzt genau passiert, das finde ich immer schon ein Nervfaktor. Ich muss auch sagen, wenn wir jetzt angucken, mehr Mannschaften dabei, auch heute, also in dieser kommenden Woche, was für Partien da insgesamt dabei sind, die Exklusivität von sowas wie der Champions League wird jetzt profitiert nicht nur davon, dass immer mehr Mannschaften dabei sind. Ich finde jetzt gerade zu Beginn bei diesen vielen Mannschaften, vielen Spielen haben wir nicht nur attraktive Paarungen, wo man sagt, Mensch, das ist die Champions League, da will ich unbedingt einschalten. Andererseits hast du natürlich recht, K.O.-Spiele auf einem Niveau, die Spieler werden die Champions League gewinnen wollen, egal ob in neuer oder alter Form, bieten halt immer mehr die Chance für dramatische Geschichten und wir haben es auch gesehen, selbst wenn man vorher viel meckert, sei es bei einer WM in Katar oder bei anderen Turnieren, wo man wenig erwartet, bei der Champions League, wo man sagt, dieses Jahr wird vielleicht langweilig, weil man die acht Mannschaften in den Viertelfinals blöd findet, sonst was. Am Ende kommen da meistens die attraktivsten Paarungen bei rum. Also so ganz kalt lassen ein K.O.-Spieler und Co. dann eben doch auch in keinem Fall. Und da hast du recht, das ist ein positiver Punkt. Aber ja, ich bin auch noch ein bisschen hin und her gerissen, bevor wir aber das zu einer Grundsatzdiskussion machen, würde ich mit dem ersten Spiel einsteigen wollen. Alex, außer du hast noch was zu sagen.
Ja, eine Sache nur, da es ja keine Gruppenphasen mehr gibt, glaube ich, hast du mehr Spielraum. Also vor allem die großen Mannschaften haben mehr Spielraum, ne? Können sich den ein oder anderen Ausrutscher mehr leisten, weil sie ja nicht mehr Erster oder Zweiter werden müssen. Und ja, du hast ja durch mehr Spielraum könnte es auch ein bisschen verwässert werden, ne? Vielleicht ein bisschen weniger Engagement in jedem Spiel, weil du einfach mehr Luft für Ausrutscher hast, weil es einfach nicht wirklich relevant ist, ob du Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, Achter wirst, ne? Du kommst auf diesen Plätzen auf jeden Fall in die nächste Runde und du hast das Sicherheitsnetz, dass die Plätze 9 bis, ich glaube, 24, ne? Dann in die Playoffs kommen. Also da auch zwei K.O.-Spiele bestreiten müssen, aber eben quasi nochmal ein Sicherheitsnetz haben, um weiterzukommen. Sprich, ich könnte mir vorstellen, dass die großen Teams dadurch diese zusätzlichen Spiele ja mehr rotieren, mehr ein bisschen schonen, als es vorher der Fall war, ne? In der Gruppenphase mit nur 6 Spielen, wo du wusstest, ja, der eine Ausrutscher in einer engen Gruppe, ne? Da steht dann plötzlich alles spitze auf Knopf, wenn wir so an die BVB-Gruppe letztes Jahr zurückdenken, Julius, ne? Da war jedes Spiel entscheidend und jeder Punktverlust konnte dann darüber entscheiden, dass du nicht in die K.O.-Phase einziehst, und jetzt kannst du dir viel mehr erlauben. Also möglicherweise wird es dadurch auch ein bisschen, ja, die Spannung verwässert in dieser Ligaphase, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die BVB-Gruppe, gerade bei dem, was du gesagt hast, mir auch in den Kopf geschossen. Das ist natürlich was, wo du dann bei der Auslosung schon mal zitterst, wo du sagst, Mensch, ein großes Team fliegt auf jeden Fall raus oder muss zumindest in die Euroleague. Das werden wir hier vielleicht nicht mehr so haben. Da gibt es zu viele Auffangplätze. Und das ist natürlich immer auch so ein bisschen die Kritik, die man an dieses gesamte Konzept richten kann, ne? Das ist ja natürlich auch manifestiert, die Vorherrschaft von Mannschaften, von finanziellen Möglichkeiten dann auch, die mit weit kommen in der Champions League zusammenhängen. Also ja, nicht alles positiv. Wir wollen aber jetzt als erstes über die Bayern reden. Das ist das Spiel, was wir zuerst auf unserem Plan haben. Erste deutsche Mannschaft, die in den Wettbewerb eingreifen wird gegen Dynamo Zagreb. Und das mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg vom Bundesliga-Wochenende im Hinterkopf. Da hat man sich ja nicht lang bitten lassen und den Aufsteiger aus Kiel mal kurz 6:1 abrasiert. Zagreb jetzt auch nicht das alleroberste Regal. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Bayern Lust hat, da weiterzumachen, wo sie am Wochenende aufgehört haben.
Ja, ich glaube auch. Sie haben sich jetzt richtig warm geschossen. Das waren, ja, ein lockerer Aufgalopp in Kiel, also dass sie hoch gewinnen werden oder zumindest problemlos gewinnen werden, das hatten wir auch prognostiziert, aber dass es dann hinten raus wirklich so ein Klassenunterschied sein wird, wo du wirklich, ja, das hat eher Pokal-Vibes, ne? Das war schon sehr, sehr leicht für die Bayern, also die konnten da mächtig Selbstvertrauen tanken und ich glaube, die Chancen stehen gut, dass sie das auch jetzt wieder tun können. Sie sind der klare Favorit. Es würde mich wundern, wenn sie hier groß was anbrennen lassen. Ich weiß nicht, ob ich wieder 6-1 tippe, aber den Handicap-Tipp, den habe ich auf jeden Fall safe auf dem Zettel. Also ich glaube, das wird wieder ein hoher, klarer Sieg für die Bayern.
Ja, also auch da würde ich dir nicht groß widersprechen wollen. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie eben, ich habe es ja auch gesagt, so ein bisschen anknüpfen wollen an das, was wir von ihnen gesehen haben am Wochenende. Und es spricht jetzt auch nicht wahnsinnig viel dagegen. Der Gegner ist machbarer. Sie haben sich selber eben auch dieses Selbstvertrauen geholt. Harry Kane wieder mit 3 Toren. Auch Musiala, der ja schon in der Länderspielpause auch wahnsinnig überzeugt hat, auch wieder getroffen. Also da ist natürlich auch super viel Qualität. Der Tipp im Dreiweg normal lohnt sich eben auch nicht wirklich. Eine 1,14er Quoten, das ist jetzt nicht wirklich anspielbar. Das wird mit dem Handicap ein bisschen interessanter, ist ja auch vorstellbar. Sie spielen ja auch zusätzlich zu Hause. Muss man, glaube ich, auch noch erwähnen. Also ja, so ein 2-0, 3-1 zu Hause, das würde mich überhaupt nicht wundern. Nimmt auf jeden Fall den Handicap-Tipp mit rein. Und der ist eben auch, ja, der einzige, den du, wenn du halbwegs Dreiweg tippen willst, machen kannst auf die Bayern. Weil der normale Tipp mit den 1-10er-Quoten, da lohnt es sich dann doch nicht, auch wenn sie vielleicht sogar berechtigt sind, so wie wir beide das einschätzen hier. Genau. Und damit würde ich sagen, lass uns dieses Spiel dann auch zu den Akten legen und direkt mit dem nächsten deutschen Vertreter weitermachen, der ein deutlich schwereres Los hat am ersten Spieltag. VfB Stuttgart ist in der Champions League. Das ist ja sowieso schon die kleine Sensation gewesen nach einer herausragenden Saison. Und ja, sie haben es schon ein bisschen schwerer in dieser Saison mittlerweile, ne? Haben jetzt zwar das erste Mal in der Liga gewinnen können, die ersten beiden Spiele gingen aber auch ein bisschen schief. Sie haben ja einige der Spieler, die sie letztes Jahr so getragen haben, abgeben müssen. Und jetzt geht es, Alex, im Bernabeu gegen Real Madrid in der Champions League. Das ist wahrscheinlich der Gegner und der Ort, wo man am allerwenigsten Chancen sich eigentlich ausrechnen kann. Und jetzt die Frage, ob Stuttgart irgendwie tatsächlich mithalten kann da.
Ja, ist ziemlich besonders, glaube ich, für den VfB. Nach 15 Jahren ohne Champions League qualifizieren sie sich wieder für die Königsklasse via Vizemeisterschaft, also sowieso eine tolle Saison, die sie gespielt haben. Und wo dürfen sie dann in der Champions League starten? Beim Rekordmeister der Champions League, beim Titelverteidiger der Champions League im Santiago Bernabeu in Madrid. Also irgendwie, ja, standesgemäß, wenn man so möchte, oder irgendwie, ja, besonders der Restart für die Stuttgarter. Das Comeback in der Champions League just im Bernabeu bei Real Madrid ist ja wirklich ein ganz besonderes Auftaktspiel für die Schwaben. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Die gehen da sicherlich auch mit ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber wahrscheinlich Respekt und Ehrfurcht in dieses Spiel rein. Ist ja, ja eine völlig logische Nummer, dass du das tust. Von daher sind sie dann auch natürlich der klare Außenseiter, ne? 1,30er Quoten auf Real Madrid, um das zu nennen. Und 9er Quoten auf Stuttgart sprechen eine enorm klare Sprache, Julius. Schon das Unentschieden ist mit einer 5,90 bis 6,0 beziffert. Also die Wettanbieter, die sind sich da ganz, ganz sicher, wie das Ding ausgehen wird. Aber ich mache jetzt direkt zum Einstieg in diese Spielbesprechung den Schwaben ein bisschen Hoffnung. Ich habe jedes Real Madrid-Spiel gesehen in dieser Saison. Sie sind natürlich nicht schlecht gestartet als Meister mit 3 Siegen und 2 Unentschieden, aber fußballerisch überhaupt nicht überzeugt, Real Madrid. 2 Punktverluste schon gegen kleine Mannschaften wie Mallorca und Las Palmas und zuletzt ein Duselsieg bei Real Sociedad jetzt am Wochenende mit 2:0 in San Sebastian gewonnen. Das liest sich alles wunderbar auf dem Zettel. Real Sociedad hatte 3 Pfostenschüsse, Julius, und Real Madrid hat 2 Elfmeter benötigt, um dieses Spiel zu gewinnen. Also Real Madrid, darauf will ich hinaus, ist noch nicht in der Form oder noch nicht so richtig in der Saison angekommen. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung für den VfB, auch wenn der sehr viel Respekt vor dem Gegner haben wird.
Ja, also meine Hoffnung ist natürlich auch so ein bisschen, du hast es gesagt, die Champions League Reform sorgt natürlich dafür, dass die Top-Mannschaften noch ein bisschen mehr Spielraum haben. Und ja, im Gegensatz zu der K.O.-Phase dann in der Champions League, die Gruppenphase war für Real ja immer schon so ein bisschen auch mal gucken, wie wir schleifen lassen können und trotzdem irgendwie durchkommen. Also da haben wir nicht ihre größten Champions League-Auftritte gesehen. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Und da war man immer mal angreifbar, sogar auch zu Hause. Also ich finde schon, wir sprechen natürlich jetzt nicht über ein Real Madrid in einem Champions League-Finale, sondern schon über ein Real, was auch unter Ancelotti in den letzten Jahren immer mal gezeigt hat, gut, wenn es jetzt nicht um alles geht in so einem unter der Woche Spiel gegen einen vermeintlich kleineren Gegner, dann wird man nicht das beste Real sehen, das irgendwie auf den Platz kommt. Was mir halt Sorge macht aus Stuttgarter Sicht, ist einfach, dass sie natürlich auch so viel individuelle Klasse haben, da auch defensiv alles zu bestrafen, was du anbietest. Und das wird Stuttgart tun, ne? Ihr absolut großer, also ich erinnere mal auch an die Spiele gegen Leverkusen, die natürlich super stark von ihnen waren und wo sie am Ende trotzdem nie gewinnen konnten, weil sie eben auch zu viele Tore kassiert haben, trotz aller Wucht, die sie offensiv entfesseln konnten, trotz allem schönen Fußball. Und deswegen würde ich hier tatsächlich, ja, Stuttgart vielleicht in dem Sinne entgegenkommen und sagen, weißt du was, was ja vielleicht unabhängig vom Sieg her erstmal eine schöne Nachricht ist, vielleicht gelingt euch bei eurem Auftaktspiel nach 15 Jahren im Bernabeu ein eigenes Tor, beide Teams treffen, das kann ich mir hier schon sehr gut vorstellen, dass wir das sehen werden. Ob das dann wirklich für einen Punktgewinn aus Stuttgarter Sicht reicht, soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber selbst die doppelte Chance wäre da mit 3,60er-Quoten im Schnitt natürlich noch sehr, sehr lukrativ. Also ich sage, beide treffen. Ich glaube, Stuttgart kann zumindest ein, ja, Auftakttor hier bejubeln an sehr, sehr prominentem Ort.
Und das traue ich Ihnen auch zu, wenn man die Abwehrleistung von Real Madrid jetzt am Wochenende auch gesehen hat. Wie gesagt, 3 Pfostenschüsse und das waren auch 3 Riesenchancen. Also es waren hier jetzt nicht Oberkante Latte und so, sondern wirklich, da fehlten Millimeter. Und dann hätten sie hier erneut Punkte gelassen in San Sebastian. Und dann würde man über einen Fehlstart in der Liga sprechen von Real Madrid. Und dann würden, glaube ich, auch die Quoten ein bisschen anders aussehen. So sind sie sehr, sehr klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel nicht in Stuttgart ist, auch wenn es natürlich eine wunderschöne Auswärtsreise für die VfB-Fans ist, ne? Und wie gesagt, das Comeback jetzt auch auf der entsprechenden Bühne im Bernabeu stattfindet, es ist was Besonderes. Aber sie hätten so viel bessere Chancen gehabt, wenn sie zu Hause spielen. Denn dieses Real Madrid ist wirklich noch ein bisschen, ja, verschlafen, verschnarcht. Noch nicht so richtig da. Mbappé und Vinicius funktionieren vorne noch überhaupt nicht gut. Schenken sich zwar gegenseitig die Elfmeter, die sie schießen dürfen. Das ja, da harmonieren sie, aber sonst aus dem Spiel heraus noch nicht so wirklich. Also ich hätte dieses Spiel sehr, sehr gerne in Stuttgart gesehen. Dann hätte ich wirklich Hoffnung gehabt, dass der VfB hier auch mit was Zählbarem rausgeht. So muss man leider sagen, auch wenn Real Madrid ja irgendwie lahm spielt. Wir erinnern uns zum Beispiel letztes Jahr an das Duell gegen Leipzig, Julius, ne? Da waren sie auch nicht gut. Der RB Leipzig konnte aber das auch irgendwie nicht ummünzen. Da war ja Real Madrid zu Hause halt irgendwie durchgelackt, wie immer. Und das ist so meine Befürchtung, dass es wieder nicht verdient werden, Real Madrid, dass der VfB mutig spielen wird, dass der VfB vielleicht den Pfosten trifft, vielleicht Pech hat mit einer Elfmeterentscheidung oder irgendwie, ne, hier Millimeter fehlen oder da einfach ein abgezocktes Real Madrid dann doch die eine Chance mehr verwertet und der VfB am Ende dann doch leider nichts Zählbares mitnimmt, auch wenn sie zum Beispiel treffen. Also auch ich habe ihr Tor auf dem Zettel, weil mich das auch freuen würde, wenn sie treffen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mutig genug bin, das zu tippen, genau wie du, dass sie hier was mitnehmen können aus dem Bernabéu.
Das wird auf jeden Fall schwer werden, wer da weitere Einschätzungen möchte, nicht nur die von uns beiden, vielleicht auch mutigere. Ihr kann natürlich auch mal auf wettbasis.com vorbeischauen. Krasimir Balakow, einer des magischen Dreiecks beim VfB Stuttgart, legendärer Spieler da, ist auf jeden Fall für euch da in Leseform, also in Artikelform, um das Ganze einzuschätzen. Und außerdem wird er auch bei beidfüßig beim Wettbasis-Videoformat zu sehen sein, um über die kommenden Champions League-Spiele zu reden. Es schaut auf jeden Fall mal für weitere Champions League-Einschätzungen auch auf wettbasis.com vorbei. Viel und prominentes Line-up, was da geboten wird, während uns ein prominentes Line-up auf dem Platz geboten wird am Dienstagabend noch, Alex, drittes Spiel, über das wir reden wollen, ist Milan gegen Liverpool, das legendäre 2005er Champions League-Finale. Liverpool jetzt tatsächlich mit der ersten Niederlage unter Slot am vergangenen Wochenende in der Premier League 1:0 verloren. Das vielleicht der kleine Dämpfer gegen Nottingham Forest, jetzt auch nicht gegen den ganz großen Gegner, bevor es nach Mailand geht. Aber trotzdem muss man sagen, ja, eine Mannschaft, die natürlich einen tollen Kader hat, die ja vielleicht auch doch als Favorit gelten sollte hier, selbst wenn es gegen Milan geht, ne?
Ja, das war ein unerwarteter Ausrutscher von Liverpool. Ich habe es auch mitbekommen gegen Nottingham, vor allem an der Anfield Road. Das hätte ich ihnen so nicht zugetraut, vor allem weil sie ja unter Slot so gut begonnen haben, so stark gespielt haben. Also das war ein richtiger Upset. Aber wenn man jetzt nach Italien mal guckt und so ein bisschen die AC Milan sucht, die findet man auch nicht wirklich weit oben in der Tabelle. Denn die haben den richtigen Fehlstart hingelegt. Nur ein Sieg in den ersten vier Spielen. Das war jetzt just am Wochenende gegen Venezia, standesgemäßes so ein bisschen 4:0. Aber davor eben unentschieden gegen Torino, Niederlage in Parma, bei Lazio nur auch nur ein 2:2. Also auch nicht die allergrößten Gegner gehabt und auch noch nicht so richtig reingefunden in die Saison. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Also beide kommen so ein bisschen angeschlagen ins Spiel, würde ich sagen. Das macht es dann natürlich nochmal einen Ticken spannender. Und das macht natürlich auch für uns die Quoten einen Ticken spannender. Liverpool nichtsdestotrotz der klare Favorit mit 1,90. Ich sag's ganz ehrlich, Julius, ich habe so ein bisschen, Klammer auf, vielleicht naiv, Klammer zu, auf die 2 vorne gehofft bei Liverpool, um es dann noch, ja, selbstbewusster anzuspielen, den Auswärtssieg.
Ja, er hätte das Ganze auf jeden Fall interessanter gemacht. Da muss ich dir recht geben. 1,90er Quoten. Ich glaube, das ist trotzdem so ungefähr so berechtigt. Natürlich hätte es leicht nach oben gehen können. Aber gerade, wie du gesagt hast, Milan eben noch nicht gut in die Saison gekommen. Liverpool eigentlich schon zwei, drei starke Auftritte erstmal in der Liga abgeliefert. Ja, auch bei Manchester United ohne Probleme gewonnen, was in der jüngeren Vergangenheit selbst unter Klopp nicht immer der leichteste Ausflug war. Also, ich finde, man hat schon gesehen, dass es funktionieren kann. Natürlich nicht alles unbedingt geklärt. Sie hatten auch gerade zu Beginn der Saison ein großes Problem, was die Treffsicherheit angeht. Deutlich weniger Tore geschossen, als sie XG erarbeitet haben. Aber auch das hat sich so ein bisschen eingespielt bei United. Da war man schon effektiver. Jetzt die erste Niederlage, klar, ein kleiner Dämpfer. Und es wäre schön für uns gewesen, wenn das ein bisschen die Quoten noch mehr angehoben hätte. Trotzdem bleibe ich dabei. Sie sind, was die Kaderqualität und auch die Frühform in dieser Saison angeht, beide Male vor Milan einzuordnen. Und deswegen tippe ich tatsächlich hier auch auf den Auswärtssieg der Reds.
Und ich habe eine Statistik, die das untermauert, denn der FC Liverpool hat alle seine 3 Spiele im Giuseppe Meazza in der Champions League gewinnen können in seiner Historie. Ziemlich interessant, dass sie da wirklich so eine blütenweiße Weste haben bei Gegnern, die ja nicht ohne sind, ne? Sei es Inter oder sei es die AC Milan. Aber es gab eben in diesem Stadion 3 Auswärtssiege für Liverpool. Das ist definitiv bemerkenswert. Ja, dieses Spiel, ich freue mich sehr drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass beide treffen. Wer sich hier im Dreiweg nicht sicher ist, weil er ja natürlich von Liverpool jetzt ein bisschen enttäuscht war am Wochenende mit der Heimniederlage. Und weil sich denkt, ey, bei Milan, da gewinnst du mal nicht im Vorbeigehen. Das ist völlig richtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier dann ein spannungsgeladenes, sagen wir mal, ein 2:2 wird. Ja, also die 3,80 aufs Unentschieden ist ja auch schon interessant, wie ich finde. Und das beide treffen ist etwas, das ich irgendwie, ja, ein bisschen erwarte bei dem Spiel. Denn, wie gesagt, ich erhoffe mir hier so einen richtig schönen Champions League Klassiker, Julius.
Ja, unterstreiche ich, wie gesagt, habe ja auch schon gesagt, wie ich da drauf blicke und würde sagen, wir machen den Sprung auf den Mittwoch und bleiben bei einem Mailänder Team. Inter Mailand, die anderen Mailänder, die in würde ich sagen, der jüngeren Vergangenheit vielleicht auch die besseren Leistungen gerade in der Königsklasse noch gezeigt haben, auch in der Liga. Die müssen zu Manchester City, und das ist natürlich für kaum eine Mannschaft auf diesem Planeten eine richtig gute Nachricht. Vor allen Dingen, wenn Manchester City sich in dieser Frühform befindet, in der sie gerade dann eben auch wieder in der Premier League agieren. 4 Spiele, 4 Siege logischerweise, 11 geschossene Tore, 9 davon, glaube ich, von Erling Haaland. Also es ist eine Mannschaft, die ja ziemlich maschinell, so haben wir sie ja oft gesehen, im Moment wieder marschiert. Und das ist selbst für ein Team wie Inter keine gute Nachricht, die ich ja trotzdem, wie gesagt, so in den letzten Jahren zu den stärkeren Teams in ganz Europa auch gezählt habe.
Ja, absolut. Wir erinnern uns alle noch ans Champions-League-Finale. Da gibt's also noch Revanche-Gelüste sicherlich irgendwo im Hinterkopf bei Inter. Sie sind ja auch nicht schlecht gestartet, aber jetzt auch nicht perfekt gestartet. Also ja, Blick auf die Tabelle, wenn man es bei Milan macht, muss man es bei Inter auch tun. Die sind ein bisschen weiter oben, nämlich auf Platz 2, aber haben auch nur 2 von 2 Spielen gewonnen. Jetzt am Wochenende im, ja, weiß nicht, ob man es Derby nennen kann, mit dem Duell bei Monza auch wieder nur ein Unentschieden. Und zwar kurz vor Schluss gerade so gerettet in der 88. das Remis. Also auch Inter ist noch nicht so richtig, ja, auf Hochtouren gekommen. Da läuft es ein bisschen runter bei Man City, auch wenn die natürlich früh in Rückstand lagen, ne, in ihrem Spiel und ein bisschen Mühe hatten. Aber das sieht schon wieder sehr, sehr, ja, locker leicht aus, vor allem wie Erling Haaland seine Tore schießt, Julius, ne? Der knipst und knipst und knipst. Knapp enttäuschend den Hattrick verpasst am Wochenende. Ich glaube, es wäre der 3. in Folge gewesen. Also der kann hinschießen, wohin er will, und der Ball landet quasi fast immer im Tor. Das macht einem Angst, und deswegen fürchte ich, könnte es so weitergehen mit dem, ja, mit den Maschinen von Man City, nämlich, dass sie auch dieses Spiel gewinnen. Es muss ja kein hoher Sieg werden, vielleicht wird es auch mal wieder ein knappes 2-1 wie jetzt am Wochenende, aber für mich ist City auch hier wieder der Favorit, einfach weil sie auch das Heimspiel haben, ne?
Ja, also das kommt auch noch dazu, aber ich sehe es tatsächlich auch so, gerade in so einer Frühform, wenn dann so ein Team, das eben, ja, muss man auch sagen, jetzt seit Jahren und Jahren am Ende diesen ja vielleicht besten Trainer der Welt hat, der ihn ja auch seinen Fußball so eingeschleift hat, deswegen funktioniert es vielleicht auch so früh in der Saison schon wieder so, dann ist es für jedes Team, glaube ich, schwer, da überhaupt was mitzunehmen, wenn dann der Top-Stürmer irgendwie noch in dieser Verfassung ist. Vielleicht ja auch wirklich ein Tipp wert, dass Haaland hier auch trifft, ne? Bei so einem Lauf gerade wieder dann in der Champions League, da trifft er eh besonders gerne. Das war auch schon immer so. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sich auch der Tipp noch lohnt. Vielleicht Manchester City-Sieg mit einem Haaland-Tor, dann wird es auch ein bisschen spannender. Wir haben 1-5er im Dreiweg, weil eben auch, ja, die meisten da unsere Einschätzung teilen. Ich glaube aber tatsächlich auch, wenig überraschend, wenn man eben gesehen hat, wie sie in die Saison gestartet sind, Alex.
Ja, und die beiden Punktverluste, die ich erwähnt hatte in der Serie A für Inter, die kamen eben just auswärts, ne? Bei Monza und bei Genoa haben sie nicht gewinnen können. Also in der Fremde tut sich Inter in der Saison, die noch sehr kurz ist natürlich, aber da tun sie sich eben ein bisschen schwer. Man City zu Hause, die sind einfach eine Macht. Sie haben übrigens 23 Spiele in der UEFA Champions League nicht mehr verloren. Da zählt natürlich eine Niederlage nach Elfmeterschießen nicht dazu in diese Statistik. Und deswegen fürchte ich, auch wieder ein langweiliger Tipp so ein bisschen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich würde mir auch mehr erhoffen, hier mehr Source von dem, was wir tippen. Aber Man City zu Hause, die sind da einfach so verlässlich. Ich glaube, Inter können sie natürlich schwer machen, wenn sie defensiv agieren, auf Konter lauern, aber am Ende mit Haaland in der Form, Julius. Also Haaland trifft und City gewinnt, wäre ein Tipp. Den kann man, glaube ich, auch guten Gewissens hier abgeben.
Ja, so sehe ich es auch und würde sagen, lass uns mal zum 3. deutschen Vertreter kommen. Ein deutsches Team haben wir am Mittwoch, über das wir sprechen können. Der BVB spielte bei Brügge, damit erstmal einer der vermeintlich kleineren Gegner für den BVB, hier sowieso ein relativ leichter Spielplan für den BVB, wenn man sich anguckt, gegen wen sie in diesen 8 Vorrundenspielen ran müssen. Und das gilt jetzt eben auch für Brügge, immer mal wieder ein bisschen für Aufsehen gesorgt, hauptsächlich mit ansehnlichen Auftritten, jetzt nicht unbedingt mit Riesenerfolgen, aber man kennt sie in der Champions League, sagen wir so. Und Borussia Dortmund kennen wir auch, vor allen Dingen, wenn sie so spielen wie am Freitag. Es war ja teilweise sehr ansehnlich und dann teilweise sehr viel Zittern gegen Heidenheim angesagt. Also man versucht es sich immer noch ein bisschen selber einzureißen. Das scheint beim BVB weiter so zu sein. Was du aber auch gesehen hast, ist, Gyasi war da, positiven Eindruck hinterlassen. Du konntest breit wechseln. Adeyemi nach der Länderspielpause, wo er in der U-Nationalmannschaft schon 5 Tore geschossen hat, mit einem Doppelpack, Malen trifft. Du kannst einen Gittens nachlegen. Also die Qualität Offensive schon da beim BVB und das gilt natürlich jetzt auch gegen einen Gegner wie Brügge.
Absolut. Ich glaube, der BVB ist hier der klare Favorit für mich bei den Quoten nämlich nicht. Und das macht's spannend. Das bringt uns endlich mal zu interessantem Value. Es gibt Zweierquoten auf dem BVB und für mich sind die zu hoch. Ich habe es vorhin gesagt, bei Liverpool hätte ich so ein bisschen gehofft, dass die 2 vorne steht. Da steht die 1,90 bei Milan im Giuseppe Meazza. Hier beim BVB steht die 2 im Mittel, im Dreiweg. Und das finde ich sehr spannend. Denn Brügge hat 4 seiner letzten 5 Spiele gegen den BVB verloren. Also die beiden treffen sich immer mal wieder in der Champions League. Da ist die Bilanz, spricht da sehr schön für den BVB. Brügge hat auch wenn sie regelmäßig in der Champions League sind und ja vor, ich meine, 2 Jahren oder 3 ein bisschen überraschen konnten in der Gruppenphase, ne? Da Leverkusen und Atletico und so überrumpeln konnten. Aber sie haben nur 3 ihrer letzten 20 Heimspiele gewonnen in der Champions League, Julius. Das ist eine verheerend schwache Heimbilanz. Und deswegen muss ich sagen, auch mit dem Eindruck vom Freitag des BVBs, habe ich hier den Dortmunder Sieg auf dem Zettel. Und wenn es da Zweierquoten gibt, finde ich das einen sehr, sehr interessanten Value.
Würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und ich glaube, die Chancen stehen da echt gut. Und das hier ist wirklich eins der Spiele, wo man sich dann relativ schnell auf eine Quote einigen kann, weil sie eben gleichzeitig auch noch reizvoll ist und wir beide uns das wirklich gut vorstellen können. Hoffen natürlich auch, dass die deutschen Teams hier positiv in den Wettbewerb starten können. Und das gilt dann auch noch am Donnerstag. Auch da wollen wir natürlich über ein paar Spiele reden. Zwei deutsche Mannschaften haben wir nämlich da auch noch im Einsatz. Alex, sind ja 5 insgesamt in diesem Jahr aus Deutschland dabei. Und die vierte, über die wir hier sprechen wollen, das ist eben die Mannschaft von Xabi Alonso. Das ist Bayer Leverkusen, nicht mehr ungeschlagen in der Bundesliga, seit sie gegen Leipzig da verloren haben vor der Länderspielpause. Aber ja, mit einem ziemlichen Statement dann wieder zurückgekehrt, so wie wir es ja auch in unserer Bundesliga-Vorschau vorhergesagt haben. Zumindest ich erinnere mich, dass ich das da, glaube ich, ähnlich angekündigt habe. Also immer ein bisschen Eigenlob mit einfließen lassen. Auch dafür nutzen wir sie wieder. Und jetzt können wir weiter über Leverkusen reden. 4-1 bei Hoffenheim gewonnen, wieder mal gezeigt. Natürlich Top-Mannschaft, offensiv, ordentlich was drauf. Und jetzt geht es eben in der Champions League gegen Feyenoord.
Und ich glaube, letztes Jahr wäre das richtig spannend gewesen, das Duell mit Arne Slot noch als Feyenoord-Coach. Aber der ist da nicht mehr und Feyenoord braucht so ein bisschen, um ja in die Saison zu kommen unter einem neuen Trainer, denn sie haben in der Eredivisie nur eines von 4 Spielen verloren. 3 Unentschieden gab es, also eine Niederlage gab es noch nicht, aber nur einen Sieg. Also das ist wirklich ein Stotterstart für Feyenoord. Das ist, denke ich, sehr, sehr enttäuschend. Und deswegen muss ich sagen, es liest sich knifflig, dieses Spiel, glaube ich, aus Leverkusener Sicht. Aber so gesehen wäre ich dann doch überrascht, wenn sie es nicht gewinnen würden. Sie haben jetzt Selbstvertrauen in Hoffenheim getankt. Sie haben mit Handicap gewonnen, wie wir es auf dem Zettel hatten. Haben da Tore geschossen. Hoffenheim, weiß man, macht es ihnen auch nicht schwer gegen den Ball, ne? Das war klar, dass Leverkusen da viele Chancen haben wird. Um Selbstvertrauen mal wieder zu tanken nach der schlimmen Niederlage, die man ja nicht mal gewohnt war. Und deswegen glaube ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, vielleicht startet die Leverkusen-Serie jetzt direkt wieder. Und das bedeutet ja nicht nur, dass sie hier ab und zu einen Punkt holen und so ungeschlagen bleiben, sondern dass sie wieder gewinnen. Und ich erwarte jetzt hier tatsächlich den zweiten Sieg direkt in Folge. Also Auswärtssieg Leverkusen in Feyenoord, Julius.
Ja, bis an die 1,80 rum von den Quoten, also anspielbar ist es auf jeden Fall. Und ich bin tatsächlich auch bei dir, du hast gesagt, Feyenoord ist schlecht gestartet und ist vor allen Dingen auch noch mit einem neuen Trainer jetzt, Slot ist eben weg und das bedeutet eben auch, dass man da meistens noch nicht ganz so eingespielt ist. Das sieht man an den Ergebnissen in der Liga, die ja nun vielleicht auch qualitativ nicht immer mit der deutschen vergleichbar ist, wo Leverkusen stark dominiert. Aber ich glaube auch gerade Alonso, gerade Leverkusen unter Alonso, das ist eben ein Team, was so eingespielt ist, dass es sich total darauf einlassen kann, eine Mannschaft zu bestrafen, die vielleicht noch diese Eingespieltheit, diese ganze Klarheit dann wirklich fehlt, die man sich erst erarbeiten muss. Ich glaube, das kommt ihnen entgegen. Zeitgleich auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich glaube, sie sind wahnsinnig selbstbewusst und sie werden sich nicht bei einem Auswärtsspiel bei Feyenoord jetzt vorher irgendwie selber mental zerlegen. Also ich glaube, sie sind so selbstbewusst nach der letzten Saison, nach dem, was sie da abgerissen haben, dass sie erstens diese Niederlage dann doch weggesteckt haben gegen Leipzig relativ schnell, vor allen Dingen aber mental stabil genug, um jetzt wirklich in den Champions League reinzugehen und zu sagen, auch hier wollen wir mit diesem Team, was wir zusammengehalten haben, wo wir letztes Jahr noch in der Euroleague so brilliert haben, jetzt wollen wir auf der ganz großen Bühne unterstreichen, dass wir ein besonderes Team sind. Und ich glaube, das werden wir sehen.
Ja, und ich habe auch zwei Statistiken, die hier die Favoritenrolle von Leverkusen untermalen, die ja auch bei den Wettanbietern ziemlich deutlich klar die Nase vorne haben. Und zwar hat Leverkusen, Achtung, interessant, noch nie ein Spiel gegen eine holländische Mannschaft verloren. 6-mal traf man aufeinander, 3 Siege, 3 Unentschieden. Eine Niederlage gab es noch nie gegen Niederländer. Und auch interessant, ich habe die schwache Heimbilanz Brügges genannt. Das gilt auch für Feyenoord zuletzt, die 12 ihrer letzten 15 Heimspiele in der Champions League verloren haben. Das ist auch eine desaströse Heimbilanz. Deswegen habe ich hier gute Nachrichten aus deutscher Sicht, den Leverkusen-Sieg auf dem Zettel.
Gute Nachrichten für Leverkusen von Alex Trücker. Und damit können wir dann auch, glaube ich, schon zum nächsten Spiel rübergehen. Atalanta gegen Arsenal haben wir noch auf dem Zettel. Das ist eben eins der Spiele ohne deutsche Beteiligung, was uns aber vom Klang her dann doch angesprochen hat. Deswegen ist das so ein bisschen hier mit am Start. Und da sprechen wir natürlich über ein Arsenal, das muss man einerseits sagen, jetzt zuletzt mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, ins Wochenende gegangen ist, eben unter anderem ohne Kapitän Ødegaard, ohne Neuzugang Mikel Merino, gerade im zentralen Mittelfeld. Und trotzdem das North London Derby gegen Tottenham am Ende für sich entscheiden konnte. Also super wichtig, dass sie da 1-0 gewonnen haben gegen Tottenham. Aber, was man eben auch sagen muss, sie sind durchaus angespannt. Es hat sicherlich auch Kraft gekostet dieses Wochenende. Und jetzt Champions League, wo man sich vielleicht auch mal einen Ausrutscher eher leisten kann als großes Team, zu dem sich Arsenal so langsam wieder aufgeschwungen hat. Ja, vielleicht ist da eben die Chance da für den vermeintlichen Außenseiter von Atalanta. 3,88er-Quoten im Schnitt hier auf die Italiener. Da Arsenal mal weh zu tun.
Ja, absolut. Ich habe hier auch tatsächlich endlich mal nicht den vermeintlichen Favoritentipp auf dem Zettel. Bin ja schon selbst von mir enttäuscht, dass ich hier immer nur auf die Man Cities und Leverkusens dieser Welt tippe. Aber wir haben uns das Spiel auch ausgesucht, weil wir eben sehen, Arsenal hat ja personelle Probleme, gewinnt zwar die Spiele, ist wieder top gestartet, ne, in die Premier League, aber tut sich eben sehr, sehr schwer oder gewinnt sie knapp mit Ach und Krach, lässt auch mal Punkte liegen. Ne, gegen Brighton zum Beispiel gab es ja nur das 1:1 vor der Länderspielpause. Jetzt super knapp das North London Derby gewonnen. Würde ihnen natürlich gut tun, aber da sieht man, sie sind auch verwundbar. Sie hätten da auch das ein oder andere Gegentor kassieren können. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das gegen Atalanta jetzt mal nicht klappt mit dem Sieg. Und auch da, interessante Statistik, in Italien hat es zuletzt für Arsenal überhaupt nicht geklappt. Weder mit dem Siegen noch überhaupt mit dem Tore schießen, Julius. In den letzten 3 Auswärtsspielen Arsenals in Italien gab es 3 Niederlagen und kein eigenes Tor. Die Spiele sind ein bisschen her, das letzte war 2013, aber in Rom, in Milan und in Neapel hat man jeweils 0 verloren. Und dann ist Atalanta ja auch nicht irgendwer, ist ja der amtierende Europa-League-Sieger. Von daher könnte ich mir ja vorstellen, dass es ein bisschen noch ein Ticken kniffliger für Arsenal wird und es mal nicht reicht zu einem 1-0 oder 2-0, sondern Punkteteilung, Julius, unentschieden zwischen Atalanta und Arsenal.
Nicht unbedingt auszuschließen, wäre natürlich spannend, auch da 3,80er-Quoten, 1,90er-Quoten auf Arsenal immerhin. Also wer den Favoritentipp auch hier machen will, der wird natürlich auch hier mit einer ordentlichen Quote schon belohnt, gerade wenn man die dann noch kombiniert. Also ich glaube, möglich wäre das durchaus, auch da zu tippen, die Quote nicht ganz so abschreckend wie jetzt zum Beispiel bei Bayern. Was ich glaube, ist, dass wir hier auf jeden Fall auch Tore sehen werden. Also over 2,5 sehe ich hier tatsächlich schon kommen. Vielleicht auch, dass beide Teams treffen. Ein Tipp, der Sinn macht, denn wenn man sich Atalanta anguckt, ähnlich wie wir es auch schon jetzt zuletzt gesagt haben, es ist eben eine Mannschaft, die nicht immer defensiv da mithalten kann, was sie offensiv zeigen kann. Vielleicht Stuttgart auch so ein bisschen da. Wir sehen nämlich in der Liga auch, Alex, schon 8 Tore geschossen, das ist einer der Top-Werte, und schon 8 kassiert. Das ist einer der schlechteren und mit Abstand der schlechteste um sie herum da in der Tabelle. Also sie sind einfach defensiv nicht sattelfest und können da nicht immer kompensieren, was sie kassieren. Sie haben die meisten Gegentore in der Liga und dann die zweitmeisten geschossenen Tore. Also da muss man schon sagen, wenn so ein Top-Team wie Arsenal vorbeikommt, würde ich nicht ausschließen, dass sie diese Defensive dann auch mal geknackt kriegen. Ich glaube nur tatsächlich, dass Atalanta ihnen auch wehtun kann, dass sie vielleicht ein bisschen müde sind. Wenn wir die Treffer auf beiden Seiten haben, kann es durchaus auch dann eben zu deinem Unentschieden-Tipp kommen, dass wir gleich viele Tore haben. Aber das sei auf jeden Fall erwähnt, dass Atalanta da defensiv nicht ansatzweise mit ihrer Offensive mithalten können. Und das natürlich auch so ein Spiel beeinflussen kann. Ansonsten Arsenal mit Gegentor vielleicht auch ein Tipp, der die Favoritenquoten nochmal richtig hochschraubt, wer das möchte. Und damit würde ich sagen, machen wir auch hier den Deckel drauf und gucken auf unser letztes Spiel, auf den letzten deutschen Teilnehmer, Teilnehmer Nummer 5. Wir haben Atletico Madrid und die empfangen eben Leipzig, den fünften deutschen Teilnehmer. Atletico ähnlich wie Real gestartet in der Liga, ne, Alex. 3 Siege, 2 Unentschieden. Niederlage gab es noch nicht. Man hat schon ein bisschen Punkte liegen lassen. Das sieht, das kannst du dich kurz einmal freuen, dass ich sage, bei Barca ein bisschen besser aus. Die haben alles gewinnen können. Also sie stehen nicht auf Platz 1 in der Liga, aber sie starten ganz gut. Und ich finde auch, ja, man muss zumindest sagen, es ist ja eine Mannschaft, die im Sommer groß eingekauft hat und spektakulär, ne?
Ja, absolut. Also Start ist dann, denke ich, doch hinten raus gelungen. Und ja, die eingekauften Spieler haben jetzt am Wochenende direkt getroffen. Endlich, muss man sagen, aus Atletico-Sicht. Also Star-Einkauf Alvarez hat jetzt geknipst beim 3-0 gegen Valencia und auch Gallagher hat erstmals getroffen. Der wurde natürlich jetzt nicht primär fürs Toreschießen geholt, aber hat gezeigt, der funktioniert auch gut im zentralen Mittelfeld. Also Atletico hat dadurch ein 3-0 gegen Valencia Selbstvertrauen getankt. Sie haben jetzt 4 Spiele in Folge übrigens kein Gegentor kassiert. Also in den letzten 2 Jahren war Atletico jetzt nicht mehr so sattelfest defensiv, aber zuletzt steht eben 4-mal in Folge die Null. Ja, 2-3-0 Heimsiege gegen Girona und Valencia waren auch 2 Ausrufezeichen, zumindest vom Ergebnis her. Dann doch eine klare Sache. Also bei Atletico funktioniert alles andere als schlecht. Die Defensive ist gut. Jetzt haben vorne die eingekauften Spieler mal getroffen. Da kommt was zu auf Leipzig, Julius. Und so gut es jetzt bei Atletico läuft, bei Leipzig läuft es noch nicht richtig rund, ne?
Nee, so richtig rund will es bei Leipzig nicht laufen und das macht natürlich jetzt auch in dieser Konstellation nicht nur Hoffnung unbedingt auf ja, einen deutschen Sieg, den wir hier in diesem Spiel sehen könnten, weil die Vorzeichen da schon so ein Ticken Richtung Atletico ausschlagen und was man auch sagen muss, ist hier, finde ich, schon ein wichtiger Faktor auch, dass wir über ein Heimspiel bei Atletico reden. Das ist ja ein Stadion, das gerade auch in der Champions League mit einer ganz besonderen Atmosphäre aufwarten kann, während, ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ich jetzt auch nicht mit dem krassesten Auswärtssupport überhaupt bei RB Leipzig rechne. Also ich glaube, das Stadion wird ganz, ganz klar und laut gegen sie sein. Dann hängt einem vielleicht auch mal so ein 0-0 gegen Union Berlin noch nach, was man am Wochenende hatte, wo man sicherlich auch ein bisschen enttäuscht ist. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ein richtig, richtig schwerer Ausflug wird, so wie so oft, wenn man gegen Atletico ran muss, dass es richtig eklig wird und dass man dann eben vielleicht auch gerade, wenn man sich die Form anguckt, in den falschen Momenten eben ja, vielleicht die Fußspitze langsam ist, dass ein Alvarez so ein Spiel vielleicht eher entscheiden kann als ein Leipzig, die vielleicht ja gerade in so einem Spiel so ein Olmo noch gebrauchen hätte können, den sie aber abgegeben haben, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier am Ende tatsächlich sogar den Heimsieg sehen. Gegen die deutsche Mannschaft tippe hier und sage, du Alex, ich glaube, der spanische Fußball kehrt auch mit Atletico Madrid mit einem Sieg zurück in die Champions League.
Ja, und das ist jetzt kein gewagter Tipp, denn Atletico hat letztes Jahr alle seine 5 Heimspiele gewonnen.
Ja.
Das war die einzige Mannschaft, die in der Champions League eine blütenweiße Weste zu Hause hatte. Nicht mal Man City ist ja das gelungen. Wir erinnern uns ja, da gab es ja was gegen Real Madrid. Aber Atletico, so enttäuschend es dann hinten raus ja war, dass sie gegen den BVB da ausgeschieden sind im Viertelfinale, wo sie sich, glaube ich, sehr große Chancen ausgerechnet haben, ins Halbfinale einzuziehen. Zu Hause haben sie nichts anbrennen lassen. Es war die Auswärtsform und Auswärtsschwäche Atleticos, die dann fürs Ausscheiden gesorgt hat. Aber zu Hause eben alles weggeräumt, ne? Jeden geschlagen, auch Inter ja zu Hause geschlagen. Von daher, sie sind zu Hause dann wirklich mitunter eine Wucht. Das heißt jetzt nicht, dass sie das Spiel von Minute 1 bis Minute 90 dominieren. Du erinnerst dich auch ans BVB-Spiel. Da war diese 30-minütige Pressing-Anfangsphase, ne, wo sie den BVB ja mit Pressing erstickt haben und überrollt haben. Aber so gefühlt die letzten 30 Minuten im Spiel haben sie dem BVB den Ball überlassen, ne? Und da hat er ja, ich glaube, Haller dann noch getroffen. Also sie haben auch immer wieder so Phasen, wo sie sich rausnehmen aus dem Spiel, wo auch der Gegner, in dem Fall Leipzig, mal zu Chancen kommen kann. Aber grundsätzlich im Metropolitano hat Atletico eine gewisse Wucht. Deswegen fürchte ich, wird es da wahrscheinlich auch nichts für Leipzig zu holen geben, vor allem weil sie eben ja noch nicht so richtig in die Saison gestartet sind, ne? Jetzt wieder ein erneut schwaches Heimspiel. Schon gegen Bochum war es nicht prickelnd, da reichte es zum 1-0. Jetzt ein enttäuschendes 0-0. Ich fürchte, es geht enttäuschend weiter für die Roten Bullen und Atletico gewinnt hier dieses Heimspiel.
Ja, zu 1,80er Quoten, also auch das, ja, glaube ich, durchaus anspielbar. Wenn man ein bisschen was riskieren will, kann man natürlich trotzdem darauf spekulieren, dass auch Leipzig immer in der Lage ist, ein Tor zu schießen. Vielleicht ein 2-1 für mich hier auch ein spannendes Ergebnis. Könnte mir vorstellen, dass sie sich irgendwie auf die Anzeigetafel eintragen. Und damit würde ich sagen, ja, sind wir durch mit der Besprechung unserer Spiele. Ihr werdet gemerkt haben, dass das nicht alle Spiele waren, die eben in der Champions League jetzt anstehen. Deswegen sei auch hier nochmal der Hinweis auf wettbasis.com platziert. Da findet ihr dann viel ausführlicher noch die ganze Champions League in der Vorbesprechung. Wir können es eben nicht leisten, alle von diesen 18 Spielen, 36 Mannschaften, die da mittlerweile am Start sind, hier zu besprechen. Die Wettbasis kann, sei es eben in Artikelform oder auch in Videoform. Das Videoformat beidfüßig beschäftigt sich auch mit den anstehenden Spielen in der Champions League. Ich habe es ja auch schon gesagt, Balakow unter anderem da auch zu Gast. Schaut da gerne vorbei auf der Website oder auf YouTube. Beidfüßig heißt das Ganze. Ansonsten wettbasis.com, ein Top-Startpunkt. Egal, was ihr wissen wollt über die Sportwelt, findet ihr da. Da bin ich mir ganz sicher. Und damit verabschieden wir uns jetzt heute, Alex, aus der ersten Champions League-Folge. Freuen uns dann, wenn wir uns Donnerstag wiederhören zur kommenden Bundesliga-Folge. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao.